Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und in dieser Folge führen wir mal ein Gespräch über Gespräche oder besser gesagt etwas weiter gefasst auch geht es heute um das Thema Kommunikation. Dieser eine andauernde Streit zwischen dem Altgesellen und den Auszubildenden, das Kundenpärchen, das unzufrieden ist, weil es nicht so richtig weiß, was es will, oder auch der plötzliche Konflikt mit einem Geschäftspartner, mit dem man vielleicht Jahre zuvor gut zusammengearbeitet hat. Hinter all diesen Dingen steckt oftmals ja misslungene oder fehlende Kommunikation. Und obwohl sie Teil des Problems ist, ist Kommunikation auch immer ein essentieller Bestandteil der Lösung, sofern sie natürlich richtig angegangen wird. Wie das geht und wie man wichtige Gespräche richtig vorbereiten kann und wie gerade in Konfliktsituationen lösungsorientierte Kommunikation aussehen sollte, das verrät uns unser heutiger Gast. Lokman Aktürk ist Trainer für Kommunikation und Konfliktmanagement und hat in seinen Vorträgen und Coachings bereits zahlreiche Handwerksunternehmen begleitet. Und daher sage ich, hallo Lokman in der Lauschwerkstatt.
Hallo Jens, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja Lokman, ich habe es gesagt, du bist Kommunikationstrainer und kennst dich mit Konfliktmanagement aus. Wie bist du zu diesen Themen gekommen, beziehungsweise was fasziniert dich daran?
Ich habe schon immer Freude daran gehabt, Menschen zu begegnen, den Austausch, die Unterhaltung. Und ganz, ganz unbewusst habe ich vielleicht schon immer das Bedürfnis danach gehabt, irgendwie auch in diesen Bereichen vielleicht mit Menschen tätig zu sein. Die Themenfelder rund um Seminare, Workshops, so etwas hat mich immer schon fasziniert. Und irgendwann, viele Jahre nach Studium, den ersten Berufserfahrungen, war es eigentlich nur der Zufall, der mich dann dahin gebracht hat. Am Ende des Tages durch eine Bekannte eines guten Freundes, die in diesem Bereich tätig war. Und so kam das eine zum anderen. Das wäre jetzt noch eine sehr lange Geschichte, wenn ich die erzählen würde. Aber dann so die ersten Kontakte geknüpft und dann die ersten Seminare dafür gegeben und die ersten Workshops. Und damit ist dann der Grundstein für eine sehr große Leidenschaft von mir gelegt worden am Ende des Tages. Und es ist bis heute nicht abgeebbt.
Das ist schön und das merkt man auch in deinem Auftreten. Ja, dieser berühmte Satz, man kann nicht nicht kommunizieren, formuliert von dem Philosophen und Psychoanalytiker Paul Watzlawick, der bringt es eigentlich so ein bisschen auf den Punkt, wir kommunizieren eben nicht nur durch Worte, sondern auch durch Gestik, Mimik und unser gesamtes Verhalten. Ja, und selbst wenn wir schweigen, teilen wir uns dann im Grunde immer mit, permanent. Wie wichtig ist es, sich eben diesen Umstand oder diesen Zustand wirklich immer bewusst zu machen?
Unglaublich wichtig. Unglaublich. Ich kann gar nicht betonen, wie komplex die Kommunikation nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern zwischen zwei Parteien oder einer und mehrere anderer Parteien verläuft. Es sind ja nicht nur Worte, die wir aussprechen, nicht nur die Unterhaltung, sondern selbstverständlich auch unsere Stimme, unsere Körpersprache, die Gestik, die Mimik, ob ich jemandem zugewandt bin oder nicht zugewandt bin. Darüber hinaus findet noch so viel um uns herum statt, das uns permanent beeinflusst. Die Wetterlage, ein Geräuschpegel, ein offenes Fenster oder vieles, vieles mehr. Und all das beeinflusst sehr, sehr stark unsere Kommunikation, auch im Unbewussten. Das heißt, dass das berühmte offene Fenster an der einen oder anderen Stelle dann dazu führt, dass ich gedanklich kurz abgelenkt bin und ganz unbewusst dann vielleicht einfach meine Körpersprache, meine Mimik, meine Gestik in irgendeiner Form einsetze, die wiederum mein Gegenüber wahrnimmt. Sich dessen bewusst zu sein, dass ich eine Wirkung habe, die jenseits meiner gesprochenen Worte ist, Das ist die Paradedisziplin in der Kommunikation. Und wenn uns das bewusste Einsetzen oder das Bewusstmachen genau dieser Merkmale gelingt, dann ist die Kommunikation auch ein bisschen störungsfreier am Ende des Tages.
Das ist gerade gesagt, also es sind nicht nur wir selbst, die Kommunikation zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen beeinflussen, sondern eben auch das Setting. Also du sagtest offenes Fenster, kühler Raum, genau. Sonnenschein, Regen, wie auch immer. Das sind ja viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Nichtsdestotrotz sollte man aber dann auch immer schauen, die Gesprächsatmosphäre möglichst angenehm halten.
Absolut.
Dann nochmal zurück auf uns selbst oder alle anderen. Kann man es trainieren, die unbewusste, eben nonverbale Kommunikation zu beeinflussen. Es ist ja, wie der Name schon sagt, unbewusst, aber gibt es da irgendwie Tricks und Kniffe, sich da doch so ein bisschen zu nähern?
Jein. Jeder fragt natürlich genau nach diesen Möglichkeiten, nach den Techniken. Es gibt, wie bei vielen anderen Dingen, die man sich aneignet, die man trainieren möchte, nur die langfristige, konsequente, dauerhafte Übung, die einen dann auch am Ende zum Meister macht. Aber wem sage ich das im Handwerksbereich? Übung macht den Meister. Das ist so ein bisschen wie mit Diäten, finde ich. Wenn man versucht, manchmal schnell abzunehmen oder schnell ein bestimmtes Wunschgewicht oder Ähnliches zu erreichen, dann macht man so radikale Schritte oder man besucht jetzt einmal ein Seminar, wenn ich das mal auf das Kommunikationsthema überschreiten möchte, und denkt dann vielleicht im nächsten Moment, das war jetzt erfolgreich. Aber ähnlich wie bei Diäten, ähnlich wie bei, ich sag jetzt mal, Muskelaufbau, Training, Sport, ist es nur die konsequente Ausübung von Techniken, Inhalten, von Einstellungen, die sich verändern, die zum Erfolg dann am Ende des Tages auch führt. Sprich, wenn ich bewusst meine Körpersprache einsetze und das auch trainiere, also bewusst Blickkontakt übe, bewusst regelmäßig lächel im Gespräch, dann wird es irgendwann zu einem unbewussten Verhalten, so wie wir auch unbewusst viele andere Verhaltensweisen uns irgendwann angeeignet haben. Also ja, man kann das trainieren, aber dann auch konsequent mit Übung, bis es dann irgendwann kein Trainingsbedarf mehr ist.
Ja, wie sollte ich so ein Training denn am besten starten? Also gibt es da irgendwie so, ich sag mal, Schattenboxen?
Ja, genau. Genau, damit starten wir. Ich merke, wenn es in meinen Trainings und Workshops genau um diese Themen geht, womit fange ich an, womit höre ich auf? Alle möchten natürlich ganz stark in der Kommunikation sein, alle möchten eine ganz starke Wirkung haben und ein tolles Auftreten, eine tolle Präsenz haben und würden gerne, dass alle Heilmittel haben, den heiligen Gral finden zu diesem Thema. Es beginnt im Kleinen, wie so oft. Man nimmt sich ein paar Punkte raus, man beginnt vielleicht mit seiner Art der Gesprächsführung oder man beginnt mit seiner Art der Körpersprache oder wie ich meine Stimme einsetze. Und dann sucht man sich Unterstützung, Hilfe. Das kann durch Coachings geschehen, das kann durch Fortbildung, Seminare geschehen. Das kann aber auch sehr gut im Austausch geschehen. Das kann durch Reflexion geschehen, mit Freunden, mit Bekannten, mit den Ehepartnern, Partnerinnen und vielen Menschen, die einen begleiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass unter anderem meine Frau oder meine engsten Freunde auch gleichzeitig meine besten Ratgeber sind, die mich auch mal bremsen oder die mich auch mal aufmerksam machen, ganz freundschaftlich, das war jetzt vielleicht drüber oder das war jetzt vielleicht ein gesagtes Wort zu viel. Das hilft mir dann in der Reflexion für die Zukunft. Und so kann man dann anfangen. Und natürlich könnte ich jetzt von YouTube-Videos reden und Büchern und vielen anderen Möglichkeiten, die alle auch ihren Nutzen haben, ganz zweifelsfrei. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir bei uns selbst anfangen, was macht uns auch am Ende authentisch. Das, was ich dir vielleicht als Tipp und Tricks mitgeben kann, was dir vermeintlich helfen könnte, hilft dir vielleicht nicht, weil es eher für mich gedacht war. Also müssen wir alle unseren individuellen Weg in der Kommunikation finden. Du weißt auch, am Ende vertraust du den Menschen, die authentisch sind und nicht die, die sich verstellen und versuchen, eine andere Rolle zu spielen. Also ja, auch da kann man viel machen.
Also trainieren, aber nicht verstellen und am besten mit einem Sparringspartner, mit dem man sich auch, der auch mal ein kritisches Wort sagen darf, dem man dann nicht böse ist.
Genau, ne? Also auch die persönliche Haltung dazu. Auch bereit sein, Feedback anzunehmen, zu bekommen, sich auch einzuholen im Sinne auch so einer positiven Feedback-Kultur und dann daran zu wachsen. Das macht ja auch Spaß.
Ja. Jetzt kann ich natürlich mein gesamtes Auftreten so ein bisschen trainieren. Ich kann aber mich ja vielleicht auch auf Gespräche schon vorbereiten. Worauf sollte ich denn beispielsweise achten, damit meine Botschaften bei meinem Gegenüber ja richtig ankommt und dass keine Missverständnisse entstehen?
Gerade damit keine Missverständnisse entstehen, darfst du auch keinen Raum für Missverständnisse lassen, also für Unklarheiten, die entsprechend interpretiert werden können. Also es ist wichtig, dass du klar kommunizierst, dass du eine einfache, verständliche Sprache benutzt. Ich glaube, das ist jetzt im Handwerk zum Glück auch gegeben, soweit ich das immer mitbekomme. Ich bekomme manchmal aber auch mit, wenn ich mit Führungskräften in anderen Branchen zu tun habe, dann ist es, ich sag jetzt mal so ein BWL-Punkt-Punkt-Punkt-Bingo, das dann gerne mal durchgeführt wird. Auch hier verständliche, einfache, klare Sprache, konkret sein, nicht bewerten, die Situationen beschreiben, konkrete Beispiele parat haben. All das hilft dann, um ja, wenig Raum für Missverständnisse zu lassen. Ja? Auch mal nachzufragen, ne? Ist die Botschaft oder die Information wirklich so angekommen, wie ich es mir gewünscht habe? Vielleicht auch nochmal zusammenfassen lassen und dann das Gespräch erst verlassen, wenn wirklich auch klar ist. Geht nicht immer, gerade in Zeiten, wo wir manchmal zeitlich ein bisschen angespannt sind oder unter Druck stehen oder auch mal aus der Rolle, vielleicht als Führungskraft, als Chef, auch mal vielleicht ein klares Wort gesprochen werden wird. Nichtsdestotrotz sind das so die klaren Parameter, genau, um erfolgreich zu sein.
Ja. Ich sag mal so ein bisschen Smalltalk oder der Bericht aus dem letzten Urlaub, eine nette Anekdote irgendwie aus der Vergangenheit. Ja. Es gibt tendenziell die angenehmeren und unproblematischen Gespräche. Doch in manchen Situationen, da weiß man schon vorher, dass sich ein Gespräch möglicherweise in eine schwierige Richtung entwickeln könnte. Welche Techniken oder welche Methoden gibt es denn da, um sich eben auf solche, ja, schwierigen Gespräche vorzubereiten? Ja.
Egal, wie sehr man solche Gespräche plant oder die Vorbereitung daraus, es läuft selten so, wie man es geplant hat. Das ist das Leben, das macht ja auch Spaß, die Überraschungen, sich damit auch auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz können wir mit einer guten Vorbereitung ein paar Überraschungseffekte vielleicht ausradieren, die gar nicht dann irgendwie entstehen und dann mit den Überraschungseffekten, die dann noch irgendwie auf uns zukommen, dann unseren Umgang finden. Aber für die gute Planung gilt, dass wir ein klares Gesprächsziel verfolgen sollten. Also wie wollen wir aus diesem Gespräch wieder auseinandergehen? Was habe ich für eine Absicht? Ob es jetzt eventuell auch ein schweres Gespräch ist im Sinne von einer Entlassung, einer Kündigung, einer Abmahnung oder ähnliches oder einer Sozialverhaltenssituation, die angesprochen wird oder vieles mehr. Wie wollen wir aus dieser Situation rausgehen? Und dann ganz klar auch strukturiert das Gespräch führen. Es gibt unter anderem eine Gesprächsführungstechnik, die nennt sich der Fünfsatz. Wenn ich das mal kurz ausführen darf, da haben wir eine Einleitung, wie wollen wir in das Gespräch reingehen. Dann gibt es 2, 3, 4 Argumente, meistens sind es 3 Argumente. Diese Argumente können eine Vorwegnahme sein, dass man befürchteten Einwand direkt vorwegnimmt des Mitarbeitenden, der mir vielleicht gegenübersteht, oder des Kunden, ja, der Kunde, der sich dann irgendwie darüber beschweren möchte, dass das vielleicht doch nicht so geworden ist, wie er sich das vorgestellt hat oder ähnliches. Und dann 1, 2 Argumente, die meine Situation stützen oder den Sinn oder den Nutzen nochmal deutlich machen. Und dann komme ich zu einem Abschluss, zu einem Fazit und runde das Gespräch dann ab und bringe das dann zum Abschluss. Das ist dann klar, das ist strukturiert, das ist mit einem Ziel vor Augen, dass man nicht den Fokus verliert und sich nicht so auf Nebenkriegsschauplätze ziehen lässt. Das ist wichtig, gerade bei diesen wichtigen Gesprächen.
Das ist ja, ich sag mal so, wenn ich so ein bisschen den aktiven Part habe und mich auf so ein Gespräch vorbereite. Jetzt kann es aber ja natürlich auch sein, dass ich irgendwie hart angegangen werde, dass jemand sich beschwert oder was auch immer, ich verbal attackiert werde. Wie verhalte ich mich denn in solchen Situationen am besten?
Diese Konfliktsituationen oder diese angespannten Gesprächssituationen, die haben wir alle schon mal erlebt. Ja, egal, ob wir jetzt im Privaten oder im Beruflichen gewesen sind. Angespannte Situationen mit der eigenen Führungskraft oder mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeitenden oder, ich sage jetzt mal, mit Freunden oder mit dem Ehepartner zu Hause oder mit der Familie. Diese Situationen, die lassen sich nicht so einfach lösen, weil unsere Emotion einfach eine unglaublich starke Rolle in diesen Situationen spielt. Ich kann dir jetzt natürlich sagen und auch allen Zuhörern, dass so Dinge wie Ruhe bewahren ganz wichtig ist. Aber da werdet ihr auch alle selber drauf gekommen. Das ist jetzt kein Geheimnis.
Ist auch leichter gesagt als getan in
solchen
Situationen.
Ne? Absolut. Ja. Die Kunst ist es, genau in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren. Mir gelingt es ab und zu, das ist vielleicht auch auf meine berufliche Tätigkeit natürlich zurückzuführen, aber mit ab und zu meine ich vielleicht in 2% aller Fälle, denen ich begegne, und in 98%, da reagiere ich wie jeder andere Mensch auch emotional. Und die Kunst ist es, Ruhe zu bewahren, ruhig zu sein, Ruhe auszustrahlen, vielleicht mal durchzuatmen, bevor ich eine Antwort gebe oder Reaktion gebe. Das ist auch eines dieser Aspekte, die man trainieren kann, dass man sich bewusst in Konfliktsituationen vielleicht auch freiwillig hineinbegibt und dann versucht zu trainieren. Ich atme durch, zähle bis 3, bevor ich eine Antwort gebe oder reagiere, und dann fange ich an, durchgeatmet, Ruhe ausgestrahlt und dann nachfragen. Ja, was meinst du denn damit? Verstehe ich gerade nicht. Ne? Beschreib mal bitte genauer. Und damit gebe ich so ein bisschen den Spielball wieder an meinen Gesprächspartner zurück. Und der oder diejenige muss dann in dem Moment auch erstmal die eigenen Emotionen formulieren, was mir wiederum wertvolle Sekunden gibt, um mich selbst zu sortieren im Kopf und nochmal irgendwie runterzukommen, vielleicht mal den Puls zu senken und dann auch mal mit einem etwas klareren Kopf zu reagieren. Aber wie du es gerade gesagt hast, leichter gesagt als getan. Wenn es so einfach wäre, glaub mir, dann wäre ich arbeitslos, dann würde jeder nach dem Kommunikationstraining nie wieder nach mir fragen. Also leichter gesagt als getan.
Ja, wie du schon sagst, also ne, sowieso Konflikte oder eben solche schwierigen Gespräche lassen sich nie ganz vermeiden. Mhm. Wenn es dann mal zu auch vielleicht hitzigen Diskussionen oder Gesprächen gekommen ist, welche Strategien gibt's denn, um dann eben nach solchen Situationen das Vertrauen oder eben auch eine vernünftige, sachliche Gesprächsebene wieder aufzubauen? Mhm. Eben dann sich nicht immer weiter hochzuschaukeln.
Oh, das ist eine so, so spannende Frage. Mhm. Weißt du, wie Menschen funktionieren, wenn es um unser Sozial- und Kommunikationsverhalten geht? Nun mal evolutionsbedingt sehr, sehr stark, wenn nicht sogar ausschließlich auf der Beziehungsebene. Alle versuchen immer auf so eine klare Sachebene zu kommen, aber unsere Beziehungsebene ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob wir uns gut verstehen und miteinander auskommen. Wenn diese Beziehungsebene durch Vertrauensbruch gestört ist, weil etwas passiert oder vorgefallen ist, das dazu geführt hat, dass wir nicht mehr einander vertrauen, dann ist es eine ganz, ganz große Herausforderung für uns, genau das wieder zu kitten. Wie kann das funktionieren? Das kann funktionieren, indem ich vielleicht auch mitfühlend, mitdenkend auf meinen Gesprächspartner wieder zugehe. Nochmal sehr wichtig, den Sinn, den Nutzen des Gesprächs oder der Situation oder der Entscheidung erkläre. Viele, besonders Führungskräfte, entscheiden, ohne die Hintergründe zu erklären oder die Menschen mitzunehmen, was den Entscheidungsprozess betrifft. Das heißt nicht, dass man jede Kleinigkeit teilen muss, aber gerade diese schwierigen Gesprächssituationen, die zum Vertrauensbruch geführt haben, nochmal erklären, warum es zur Abmahnung kam oder zur Kündigung oder zur Auftragsabwicklung, in welcher Form auch immer. Wenn ich das erkläre, wenn ich den Sinn erkläre, dann sind die Menschen schon etwas beruhigter und vertrauen einem wieder etwas mehr zurück. Und ich glaube, dass es dann mittel- und langfristig sehr darauf ankommt, dass wir das Ganze ernst meinen, ehrlich sind, echt sind, authentisch sind, wenn wir mitfühlen, mitdenken, dass wir auch verlässlich sind, integer sind. Das ist eines meiner Lieblingseigenschaften für Führungskräfte, für Menschen, verlässlich zu sein. Nicht, dass ich heute so bin und morgen wieder so bin und dass ich dich heute anschreie und morgen wieder ganz lieb zu dir bin. Also ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Das ist für mich eines der großen Bausteine, um Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und auch die Klarheit, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Vertrauen, das gebrochen und zerstört ist, das braucht wieder eine Zeit, um aufgebaut zu werden.
Kommunikation besteht immer aus zwei Seiten, ganz rudimentär gesagt, Sender-Empfänger-Modell. Ja. Und eben auch die Empfangsseite trägt ja einen nicht ganz unwesentlichen Teil zum Gelingen der Kommunikation oder des Gesprächs bei. Es geht also auch darum, aktiv zuzuhören. Ja. Worauf kommt es dabei an und wie kann man das vielleicht auch trainieren, zuhören?
Ich liebe diese Frage. Worauf kommt es beim aktiven Zuhören an? Meine Antwort wäre darauf immer die gleiche, aktiv zuzuhören. Es hört sich so simpel, so lapidar an, aber es ist genau das, zuzuhören, Emotionen wahrzunehmen, zwischen den Zeilen auch mal rauszuhören. Im Grunde ist aktives Zuhören, jemandem das Gefühl zu geben, ich höre dich nicht nur, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich bin für dich da, diese Präsenz, diese gemeinsame Ebene zu erreichen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meiner Frau dazu von früher. Wir sind jetzt seit fast 20 Jahren zusammen und wenn ich so an unsere anfänglichen Beziehungszeiten denke und meine Frau kam von der Arbeit und erzählte etwas über die Arbeit, das sie geärgert hat, dann habe ich nur genickt, ja, im Sinne von, lass es jetzt zuhören, ja, ich nicke doch im Sinne meiner Aufmerksamkeit und alle Männer, die jetzt zuhören, die wissen genau, was ich damit beabsichtigt habe. Und irgendwann viele Jahre später fing ich an, ihr Vorschläge zu machen, statt nur zu nicken, sondern auch mal einen Kommentar abzugeben. Aber auch das war nicht das, was meine Frau wollte. Was wollte meine Frau am Ende des Tages? Ein bisschen Zuspruch, ein bisschen, dass ich auch ihre Partei ergreife an der Stelle und erst wenn sie danach fragt, eine Lösung anzubieten. Das bedeutet, ich habe zugehört, was die Bedürfnisse meiner Frau gewesen sind. Und das ist, glaube ich, das, was aktives Zuhören am Ende des Tages ist. hören, was die Bedürfnisse meines Gegenübers sind. Manchmal ist es ein konkreter Wunsch, manchmal ist es eine Haltung, manchmal ist es eine Entscheidung. Aber das zu hören, das ist die Kunst. Und das hast du sicherlich auch schon ganz oft gehört, der Begriff paraphrasieren, verbalisieren oder die beiden Begriffe. Das führt dazu, dass ich das, was ich höre, mit meinen eigenen Worten zusammenfasse und mir meine Bestätigung abhole, habe ich es auch wirklich verstanden. Ach so, du fühlst dich jetzt gerade unfair behandelt. Und dann sagt mir mein Gegenüber, ja, genau, ich fühle mich unfair behandelt oder nein, ich fühle mich nicht unfair behandelt, sondern mir geht es darum oder um dieses. Und dann weiß ich, ah, okay, es ist vielleicht ein anderes Bedürfnis, das ich jetzt bedienen muss. Und wenn Kommunikation einfach wäre, wir verlernen immer mehr das aktive Zuhören, gerade auch was unsere Zeit betrifft, wir sind ständig abgelenkt. Unser Fokus ist nicht mehr auf dem Menschen.
Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, total, wie, ja, wie so deine Erfahrungen da, ja, sind. Man ist ständig durch sein Smartphone, ja, irgendwie, ja, die bietet immer, ja, wieder Ablenkung, genau, oder genau, man hat eben einfach auch viel zu tun, hat den Kopf voll.
Ja.
Wie ist da so deine Wahrnehmung? Du sagst schon, also man verlernt es
eigentlich. Ja, man verlernt es. Es gibt viele Studien, die so jetzt nach und nach, nach vielen Jahren der Beobachtung jetzt zu den ersten Ergebnissen kommen. Die sind alle leider nicht positiv, also nichts, was irgendwie Hoffnung macht, weil unser Verhalten durch digitale Medien, unsere Aufmerksamkeitsspanne, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch ich bin davon nicht frei, auch ich habe mein Smartphone, das ich regelmäßig benutze und nicht nur für E-Mails, um ehrlich einzugestehen. Ich gucke mir auch Reels an und ich merke, alle Kurzvideos, die mich nicht in 3-4 Sekunden cachen, die wische ich schon wieder weiter. Es gibt das Verhalten ruhig um Beziehungen, Menschen, die sich finden wollen, wie sich das verändert hat, also Stichwort Tinder und dass das schnelle Wegwischen. Das ist auch auf unser Lern- und Aufmerksamkeitsverhalten sehr, sehr gut irgendwie runterzubrechen. Wir sind nicht mehr so aufmerksam, wir sind schnell abgelenkt. Es führt dazu, dass wir auch nicht mehr, naja, bewusst unsere Umwelt wahrnehmen. Ich stand vor kurzem an der Ampel mit dem Auto. Es war zu einer gewissen Rush-Hour und an der Ampel war dann direkt auch die Bushaltestelle. Ich schaute so ein bisschen nach rechts rüber zur Bushaltestelle und da waren ganz viele Menschen, jung, alt, alles gemischt. Und nicht einer von denen hat nicht aufs Handy geguckt. Jung und alt. Da war ein Opi, den ich gesehen habe, der saß irgendwie aufs Handy gestarrt. Keiner blickte um sich herum. Und wir sind ja ein ähnlicher Jahrgang, Jens, wenn du jetzt so an die alten Zeiten denkst, wenn du im Bus gefahren bist, da hattest du auch kein Handy in der Hand, hast in der Gegend rumgeschaut, hast wahnsinnig viel aufgenommen, wahrgenommen, verarbeitet, gelernt daraus. Das hat sich stark verändert. Ich sehe das auch in solchen Seminaren und Workshops, wie sehr Laptops und Handys einen ablenken. Es ist nicht nur das Wort, das verloren geht, sondern auch so vieles an Gefühl und Emotion und Gestik und Mimik, dass wir brauchen, um Situationen einzuschätzen, korrekt einzuschätzen. Und aktives Zuhören bedeutet auch, zuzuhören und zuzusehen und wirklich mal alles beiseite zu legen. Das ist essentiell.
Ist wahrscheinlich auch eine Sache, die man sich dann erst wieder antrainieren muss,
ja,
und auch wahnsinnig, ja, schwerfällt. Ja,
absolut.
Ja. Ja. Wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann prallen natürlich auch immer unterschiedliche Interessen aufeinander. Das gilt auch für ein Team in einem Betrieb beispielsweise. Wie können Chefs, Chefinnen oder auch andere Führungspersonen in einem Unternehmen eben in diesem Team eine gute Kommunikation fördern?
Ja, das beginnt mit seiner persönlichen Haltung. Und der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das geht auch natürlich in die andere Richtung. Wenn die oberste Spitze oder die Führungsebene in jeder Organisation keine positive Kommunikationshaltung und damit auch kein Kommunikationsverhalten hat, das positiv ist, dann wird es leider nicht so cool werden, was die gesamte Kommunikationskultur betrifft. Wenn aber vom Chef beginnend, vom Inhaber, vom Vorgesetzten, von der Führungskraft beginnend, das Kommunikationsverhalten vorbildlich ist. Sprich, ich habe eine positive Feedback-Kultur, wo ich Feedback gebe und erhalte, wo ich regelmäßig lobe und Anerkennung ausspreche, wo ich dieses auch vielleicht erhalte, wo ich eine verlässliche Kommunikationsstruktur habe. Wie gesagt, dass ich nicht heute so bin und morgen wieder anders bin, dass mich meine Mitarbeitenden immer genau gleich wahrnehmen können, dass sie, wenn ich sage, ich habe eine offene Tür für euch, dass diese Tür auch wirklich offen ist und dass es dann nicht heißt, oh nee, jetzt gerade ganz ungünstig. Dass genau dieses Verhalten zu einer Atmosphäre führt, wo aus dieser Wohlfühl oder dieses Wohlfühlverhaltens positive Dinge dann entstehen können. Und davon bin ich auch überzeugt. Dann ist jetzt die große Frage, wie kann man eine positive Haltung erlangen oder erreichen? Und das kennst du genauso gut wie ich. Es gibt Menschen, die sind so fern von genau diesem Zustand, was Reflexion betrifft. Das sind so die berühmten Choleriker oder anders strukturierte Menschen. Da müssen wir an der Basis anfangen. An der Basis, was die Haltung betrifft. Ich hatte vor kurzem noch ein Coaching. Das war auch zufällig mit dem Handwerk verbunden. Da hatte eine Mitarbeiterin, die vom öffentlichen Dienst weg ist, weil ihr das Ganze so ein bisschen zu, unfordernd gewesen ist, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ist dann über einen Bekannten zu einem Handwerksbetrieb gekommen, wo sie dann, ich sag jetzt mal, die rechte Hand des Chefs spielen sollte und ganz, ganz viele Aufgaben machen sollte. Die hat 2 Wochen ausgehalten, dann hat sie gekündigt, weil der Chef alles kontrolliert hat, alles vorgeschrieben hat, sogar wie sie Kaffee zu machen hatte, weil es so eine ganz wertvolle Siebträgermaschine war. Und wenn sie einen Kaffee wollte, dann musste sie Bescheid sagen. Und dann war auch die Art der Kommunikation entsprechend, also von oben herab Maßregeln, reglementieren, kontrollieren. Das ist kein Umfeld, wo man wachsen und gedeihen kann und sich entfalten kann. Hat alles überprüft, gerade auch was so die Rechnungen betrifft. Und ich verstehe natürlich, dass man auch mal etwas kontrollieren will oder muss, aber alles muss man sicherlich nicht kontrollieren, wenn man dafür seine Menschen, Mitarbeitenden hat, denen man vertraut. Aber das ist genau so ein Verhalten. Und da kannst du bei so einem Chef kannst du auch nichts mehr machen, weil entsprechend auch natürlich die Führungspersonen rund um so eine Mini-Organisation entsprechend auch auftreten, weil sich das nach unten dann verteilt. Und dann hast du den Salat. Hast du aber im Umkehrschluss genau diese Führungskraft, den Chef, der das ganz bewusst einsetzt, dann kannst du richtig wachsen und gedeihen und alle deine Mitarbeitenden mit drin. Ne?
Wenn es um so eine Teamzusammensetzung geht, welche Rolle spielen denn dann beispielsweise solche diversen Teams? Also Alters-, Geschlechts-, Herkunftsunterschiede, ist eine Kommunikation in eben divers zusammengesetzten Teams tendenziell schwieriger oder vielleicht sogar einfacher?
Ich glaube, ich würde es weder als schwierig noch als einfach bezeichnen. Es ist einfach anders, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dieses Thema, das sind die ganz großen verborgenen Schätze unserer Zeit. Wirklich, alle sprechen immer so von der Digitalisierung und der KI und was das für uns bedeutet und Ressourcenknappheit und Inflation. Und keiner spricht über den eigentlichen Schatz, den wir eigentlich noch bergen könnten. Das Thema Diversity oder Diversität, wie es im Oberbegriff heißt, ist etwas, was mich schon seit Studiumstagen begleitet. Ich habe dazu Hausarbeiten geschrieben zu interkulturellen Projekten oder Projektteams zu Diversität. Da waren es noch, so in den Ursprüngen sind es aus den 60er Jahren in den USA entstanden, bis es an den ersten ganz großen Unternehmen implementiert haben als Managementstruktur. Und das waren noch eher, ich sag jetzt mal, intellektuelle, theoretische Fachbereiche, die ganz, ganz, ganz stiefmütterlich behandelt worden sind. Und dann so vor ungefähr 10, 15 Jahren, da ist etwas passiert. Da ist etwas passiert, das auf einmal mehr Bedeutung gewonnen hat. Und heute spricht fast jedes große Unternehmen nicht nur einfach von Diversity, sondern haben eigene Diversity-Beauftragte, so wie es Gleichstellungsbeauftragte gibt oder Betriebsräte gibt und versuchen da das Potenzial auszuschöpfen. Ich gebe dir nur mal ein paar Zahlen, was Diversity oder vielfältig zusammengesetzte Teams für Effekte haben. Vielfältig zusammengesetzte Teams, das kann auch vielfältig sein. Also das ist nicht nur die Altersstruktur oder die Herkunftsstruktur. Das können Menschen unterschiedlichster sozialer Herkünfte und Schichten sein. Das können Menschen natürlich mit unterschiedlichsten sexuellen Ausprägungen sein und vieles, vieles mehr. Große Menschen, kleine Menschen, dicke, dünne, alles dabei. Menschen mit Beeinträchtigungen, die mal vielleicht im Rollstuhl sitzen können und vieles, vieles mehr. Menschen in divers zusammengesetzten Teams haben laut Studien bis zu 83% innovativere Arbeitsleistungen. Weißt du, gerade diese eine Zahl, 83%, klingt so krass. Selbst wenn ich die Hälfte davon wegradieren würde, würde das immer noch eine gigantische Zahl sein, dass mein Unternehmen innovativer macht. Menschen in divers zusammengesetzten Teams haben eine bis zu 50% stärkere Mitarbeiterbindung, also zum Unternehmen eine stärkere Bindung. In Zeiten von Fachkräftemangel und Rekrutierungsprozesse, die auch natürlich Kostenfaktoren sind, 50% eine stärkere Mitarbeiterbindung zu haben, ist das für mich ein entscheidender Faktor, um erfolgreich zu sein. Menschen sind nicht nur kreativer und innovativer, die fühlen sich einfach wohl, die sind seltener krank, deutlich seltener krank, das kann man in jedem Krankenkassenbericht am Ende des Jahres lesen. Menschen, denen es gut geht, die sich wohlfühlen, die sind grundsätzlich seltener krank und vieles, vieles mehr. Und dann stell dir das mal für den Betrieb vor, was das bedeutet. Innovativ, kreativ, auch mal vielleicht um die Ecke zu denken, an eine Lösung zu denken, an die man nicht gedacht hat, an eine Zielgruppe zu denken, an die man nicht gedacht hat. Sicherlich ist das auch herausfordernd für eine Führungskraft, ich sage jetzt mal, mit einem Mitarbeiter umzugehen, der spezielle Bedürfnisse hat. Angenommen, ich stelle jemanden ein, der im Rollstuhl sitzt. Dann ist es nicht nur die Rampe, die ich vielleicht zu berücksichtigen habe, sondern auch vielleicht die Art der Arbeit oder die Arbeitssteuerung. Auf der anderen Seite kann es mir ganz neue Perspektiven eröffnen, an die ich vorher nie gedacht habe. Neuen Kundenstamm zum Beispiel für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, was es für die bedeutet, entsprechende Möbel zu haben. Dann habe ich eine ganz andere Perspektive. Verborgene Schätze, noch ein Löcher.
Okay, ich glaube, das ist ein Feld, da könnte man fast eine ganz eigene Folge
drüber machen. Ja, ich meine, ohne natürlich hier Cross-Selling zu betreiben, aber das sind auch die Themen, die ich sehr, sehr gerne behandle. Ich gebe ja unter anderem Workshops für Diversity, Inklusion, für Allyship. Das sind dann jetzt Begriffe, was es alles so mit dem Oberthema Diversity zu tun hat. Und die machen monstermäßig Spaß, weil auch alle Menschen aus solchen Trainings und Seminaren rausgehen mit gigantischen Aha-Effekten, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das sind ganz tolle, tolle, spannende Themen und eines der Zukunftstrendthemen für alle Unternehmen.
Spannender Bereich. Behalten wir mal im Auge.
Du merkst, ich könnte viel darüber sprechen.
Ja, definitiv. Du hattest es gerade schon mal angesprochen, das Thema Lob. Also es soll Unternehmen und sogar auch Tischlereien geben, in dem das alte Credo gilt, nicht gemeckert, ist schon gelobt genug. Wahrscheinlich nicht der allerbeste Ansatz für eine Kommunikationskultur. Was würdest du diesen Unternehmen raten, um eben die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden sowie vielleicht eurem gesamten Team zu verbessern?
Auch eines dieser verborgenen Schätze, das Thema Lob, Anerkennung, Wertschätzung auszudrücken. Nicht nur für alle Menschen oder nicht nur für die Jugend von heute, wo man oft sagt, über die Generation Z, die berühmte, die möchte mehr Wertschätzung haben, respektiert werden und öfter mal gelobt werden. Und das betrachten vielleicht einige Bereiche oder Menschen hier kritisch in diesem Land. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin ein sehr großer Fan von Lob und Anerkennung, weil es eines der größten Motivationsfaktoren für alle Menschen ist, für die Mitarbeitenden ist. Was gibt's Schöneres, als vom Chef gelobt zu werden? Manchmal höre ich auch den Ausdruck, ja, nee, zu viel Lob ist auch nicht gut. Zu viel Lob ist niemals schlecht. Falsches Lob, das ist nicht gut. Wenn ich falsches, unechtes, so dahergebrabbeltes Lob gebe, das hat keine Wirkung. Aber gut gemachte Arbeit, und wenn die am Tag 10-mal stattfindet, dann lobe ich gefälligst 10-mal diese gut gemachte Arbeit. Vielleicht nicht 10-mal, vielleicht 8-mal, aber dass es dann Wertschätzung und Anerkennung gefunden hat. Und ich muss auch erklären, warum das so wichtig für unser Sozialverhalten ist. Lob und Anerkennung ist auch aus unserer Evolutionsgeschichte entstanden. Vor 600.000 Jahren, als wir noch in einer vulkanzerklüfteten Aschelandschaft unterwegs gewesen sind und unser Überleben davon abhängig gewesen ist, ob wir allein oder Teil einer Gruppe gewesen sind, war es sehr wichtig, dass wir auch einen Beitrag innerhalb dieser Gruppe hatten. Ich musste ganz toller Jäger sein, um so einen Mammut zu erlegen oder super die Bären sammeln, besser als die anderen, um weiter in der Gruppe mit durchgefüttert, durchgebracht zu werden und Sicherheit zu haben, damit ich nachts in der Höhle in Ruhe schlafen konnte und nicht dann erschlagen werde, weil ich den Mammut nicht erwischt habe. Und das musste ich wiederum gespiegelt bekommen, im Sinne von, hier hast du eine extra Keule Mammut oder hier hast du eine extra Portion Beeren. Das war die Art der Wertschätzung und des Lobes, das quasi ausgedrückt worden ist. Und ich wusste, hier bin ich sicher, hier fühle ich mich wohl, hier werde ich nachts nicht erschlagen, hier geht's mir gut. Und dieses Urbedürfnis nach Sicherheit zieht sich bis in heutige Zeiten. Und vor 600.000 Jahren war es vielleicht die Höhle, die ich zu verteidigen hatte, aber heute ist es meine Mietwohnung oder mein Haus, das ich abbezahlen muss. Vor 600.000 Jahren waren es fremde Stämme, die mir Angst gemacht haben. Heute sind es mitarbeitende Kunden oder die Vorgesetzten, die mir Angst gemacht haben in irgendeiner Form. Die biochemischen Prozesse in meinem Gehirn sind nach wie vor die gleichen. Und deswegen brauche ich das Lob, und das brauchen wir alle, keiner ist frei davon, um mich sicher zu fühlen. Und wenn ich mich sicher fühle, weil ich gute Arbeit mache, dann kann ich mich entfalten. Dann bin ich kreativ. Dann kann ich auch mal vielleicht ein Wagnis eingehen, meine Idee einbringen, mal etwas mutiger sein, ohne gleich dann, ich sage jetzt mal, den Kopf abgerissen zu bekommen. All das führt zu positiven Ergebnissen. Es gibt keine Studie, die ich jemals dazu gelesen habe, die einen negativen Effekt von Lob oder Anerkennung auf jemals nach sich gezogen hat. Keine, nichts dergleichen. Und deswegen ist das eines der wichtigsten Sachen. Regelmäßig Mitarbeitende loben, nicht nur im Mitarbeiterjahresgespräch.
Das ist so ein bisschen, kommen wir nochmal zurück auf das, was du vorhin sagtest, auch mit dem Thema Smartphone, da Social Media, diese ganzen Likes, das ist ja im Grunde auch Lob, aber das ist ja im Grunde geht das ja in die Richtung dieses, ich sag mal, falschen oder unechten Lobs. Ich sag mal, einfach ein Like irgendwo hinzugeben, ist einfach, aber es ist ja
toller Vergleich.
Selten ernst gemeint.
Absolut, ne? Absolut, genau. Das ist es. Diese Fake-Likes, nachdem wir so ein bisschen gieren, ist auch ein super Beispiel dafür, dass wir alle nach diesen Likes gieren, ob wir jetzt bewusst oder unbewusst. Jeder, der mal so ein Foto bei Facebook postet, ich sage jetzt mal auch im Privaten, wir machen das ja auch, damit irgendjemand mal ein Däumchen hoch macht und sagt, oh, schönes Bild, ach, tolle Reise, mal nachfragt, wo wart ihr denn da? Das sieht aber toll aus, ne? Liebe Grüße an euch, ne? Grüß mir Bettina. Das ist das, was wir dann hören wollen am Ende des Tages. Und keiner ist frei davon.
Ja, ne? Nee, klar. Und genau. Aber umso wichtiger ist es dann auch echtes Lob.
Absolut, absolut. Ja. Die Wertigkeit, die kannst du nicht vergleichen.
Ja. So, als Fazit. Welche Techniken und Strategien gibt es, um ja insgesamt ein positives Kommunikationsklima zu schaffen? Oder einfacher ausgedrückt, was sind für dich die Do's und Don'ts in der Kommunikation?
Oh, das könnte jetzt nochmal ein länger Beitrag werden. Ich glaube, im Wesentlichen ist es das, was wir hier schon jetzt in den letzten Minuten miteinander besprochen haben. Es geht viel um Wertschätzung, es geht viel um Anerkennung, es geht viel um verlässliche Strukturen, auch Kommunikationsstrukturen. Vorbild zu sein, voranzugehen, auch mal für den anderen einzustehen, auch mal, ich sage jetzt mal, bei schlechtem Kommunikationsverhalten wie Lästern, wie Mobbing oder ähnliches, auch mal wirklich eine Lanze zu brechen, da reinzugehen und sagen, hey, so etwas möchte ich hier nicht haben, nicht sehen, das ist nicht cool und selber natürlich nicht mitmachen. Und wenn man da so eine Vorbildfunktion, besonders als Chef oder als die entsprechende Führungskraft, der Meister hat, und dann weiß man hier, wenn der Meister unterwegs ist oder der Manager, dann dürfen die jetzt hier das und das nicht machen. Und dann wird aus diesem Bewusstsein irgendwann auch ein konkretes Verhalten aller Mitarbeitenden. Und dann ist man, wenn alles gut geht, nach einer bestimmten Zeit in einer Organisation, in einer Kultur gewachsen, wo genau das ist. Eine verlässliche Struktur, wo nicht negatives Verhalten ist, wo man sich nicht anschreit, dass man auch bewusst zum Beispiel sagt, ich werde nicht laut. Ich werde nicht bewertend. Ich bewerte das Verhalten nicht, sondern ich beschreibe oder konkretisiere das Verhalten. Also ich sage nicht eben zu jemandem, entschuldige, wenn ich es so ausdrücke, aber du bist doof wie 5 Meter Feldweg, wie konntest du das hier versemmeln? Sondern ich sage, hey, schau mal, dadurch, dass jetzt das Möbelstück an der Stelle so und so geworden ist, führt es jetzt dazu, dass das irgendwie beim Kunden jene Wirkung hat, das ist doch wirklich schade, wie würdest du dich denn fühlen an der Stelle, wir wollen hier jene und diese Arbeit machen, wie können wir das jetzt wieder lösen? Das ist ein sauberes, konkretes Feedback, das auch unterstützend ist, das Wertschätzung ausdrückt und das für mich auch eines dieser absoluten Do's ist, im Sinne von, wie kann ich genau so kommunizieren. Und daraus entstehen irgendwann Werte des Unternehmens oder der Organisation, die können bewusst oder unbewusst entstehen. Ich kann bewusst Werte mir auf die Fahnen schreiben, eine Vision haben, klare Regeln aufstellen. Ich sage jetzt mal, ja, das sind unsere 5 Regeln, unsere persönliche Steintafel, wo unsere Gebote draufstehen, was uns wichtig ist, so etwas wie, ja, wir behandeln uns mit Respekt, wir diskriminieren uns nicht gegenseitig aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, wir schreien uns nicht an, wir unterstützen uns und vieles mehr, was man sich draufschreiben könnte. Und das ist genau diese Art der Kultur in der Kommunikation, die dazu führt, dass wir uns alle wohlfühlen. Und wenn du jetzt vielleicht an die Vergangenheit denkst, wo hast du schon mal gearbeitet, wo arbeitest du heute, warum bist du da, wo du bist, weil genau diese Merkmale dann auch zu finden sind wahrscheinlich. Und so geht es vielen Menschen da draußen. Mhm.
Mhm. Und gibt's noch absolute Don'ts, was man auf gar keinen Fall tun sollte?
In der Kommunikation absolute Don'ts, es gibt da auch echt einige, aber wenn ich nur mal die spontanen Sachen nehme, niemals bewerten. Niemals, also im Sinne von du bist dieses, jenes, also du bist unpünktlich, du bist unzuverlässig, du bist schlecht, du bist dieses oder jenes. Das führt sofort zu Blockadehaltungen, zu Abwehrmechanismen und man ist nicht auf einem konstruktiven Weg, sondern eher in einem erklärenden, rechtfertigenden Dialog, was zu keiner Lösung führen wird, weil die Bereitschaft einfach nicht da ist. Aber ein absolutes No-Go ist jegliche Form von Diskriminierung. Jegliche Form. Das bedeutet auch manchmal in der Sprache, das merken wir jetzt auch vielleicht in dieser Zeit, was die Verrohung der Sprache nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft für Folgen haben kann, aber auch im Betrieb sehr auf seine Worte zu achten. Weil Worte haben eine unglaublich starke Wirkung. Wenn die ausgesprochen sind, holen wir die nicht nochmal zurück. Denk nicht an rosa-rote Elefanten, Jens. Was passiert? Genau. Das sind dann die Effekte. Deswegen sehr auf seine Sprache achten, auch wenn ich verstehe, dass im Handwerk manchmal ein anderer Ton herrscht. Aber auch da können wir selbstverständlich ein bisschen bewusster hart sprechen. Das sind so die absoluten No-Gos, die kann ich mitnehmen.
Lockmann, Auch die besten Gespräche gehen irgendwann mal zu Ende.
Wie schade.
So wie jetzt auch diese Folge der Lauschwerkstatt. Vielen Dank für deinen anschaulichen Einblick in eine gelungene Kommunikation und eben auch die Tipps, wie man insbesondere in Konfliktsituationen damit umgehen sollte.
Danke. Jens, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, und auch das Jahr neigt sich dem Ende zu und dies war damit auch die letzte Folge der Lauschwerkstatt in 2024. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit und ein noch schöneres Weihnachtsfest und anschließend natürlich auch einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2025. Und angesichts der vielen Dinge, die um uns in der gesamten Welt passieren, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Apropos besser werden, für Anregungen, Kritik, nette Grüße steht wie immer unsere Mailadresse zur Verfügung, lauschwerkstatt@tischler.nrw. Und damit bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr in der Lauschwerkstatt.